Unser Predigtthema heute ist die Laodicea-Botschaft. Wie wir wissen, vielleicht nicht gerade eine Wohlfühlbotschaft an uns. Aber sie stammt von einem göttlichen Absender, der uns unendlich liebt. Von unserem Heiland Jesus Christus. Das sollten wir immer im Gedächtnis behalten. Als Mose nach 40 Jahren des Schafehütens bescheiden und demütig geworden war, konnte Gott ihm am brennenden Busch begegnen und ihn für seine Lebensaufgabe berufen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit zu führen. Die Geschichte kennen wir alle. Auch wir stehen heute an der Grenze zum geistlichen Kanaan, unser wahres Zuhause im Reich Gottes, in das uns Jesus durch den Heiligen Geist führen will, wenn wir bereit sind, uns dahin führen zu lassen. 40 Jahre zuvor, also damals noch auf dem Höhepunkt seiner politischen und militärischen Karriere am Hofe des Pharaos, wäre Mose sicher viel eher bereit und überzeugt gewesen, für Gottes Werk bereit zu sein, als gerade jetzt ein Schafhirte, der nicht viel von sich hielt. Gottes Sicht der Dinge in unserem Leben und wohl auch Gottes Zeit sind oft anders als die unsere. Deshalb hätte Mose damals am brennenden Busch am liebsten zu Gott gesagt: Gott, bitte such dir einen anderen, ich kann das nicht. Im Leben der Gottesmänner und Gottesfrauen erkennen wir immer wieder, dass es aus Gottes Sicht oder dass sie aus Gottes Sicht dann am bereitesten waren, Gott zu dienen, wenn sie in Demut und persönlicher Bescheidenheit am wenigsten von sich hielten. Das ist leider bei der Gemeinde Laodicea zurzeit gerade nicht der Fall. Denn sie sagt von sich: Ich bin doch reich, ich habe alles und brauche nichts. Gott kann wohl erst dann zur Ehre seines Namens und zum Segen anderer Menschen in uns und durch uns etwas bewirken, wenn wir bereit sind, leer an uns selbst zu werden. Diese Art Weisheit lernen wir allerdings nicht in der Schule und auch nicht auf den Hochschulen dieser Welt, sondern nur in der Gebetsschule Gottes. Das alles mag vielleicht etwas seltsam klingen als Einleitung zu unserem Thema der Laodicea-Botschaft. Doch wir werden im Laufe der Predigt erkennen, dass dem nicht so ist. In dieser Predigt geht es ja nicht um Mose, sondern es geht um uns, die wir zu Gottes letzter Gemeinde Laodicea gehören. Doch unser natürliches Herz mit dem Ego und unser Stolz sind da oft, genau wie Mose, ganz anderer Meinung als unser Herr. Ich bin doch reich, ich bin doch bereit. Aber Jesus sieht das möglicherweise völlig anders. Hören wir uns nun die Botschaft unseres Herrn an unsere Gemeinde Laodicea einmal an. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Wer mitlesen möchte, Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 14. Und dem Engel, oder für uns verständlicher, dem Ältesten der Gemeinde zu Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, das heißt, der das Schlusswort über unsere Menschheitsgeschichte sprechen wird, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Gemeint ist unser Herr Jesus Christus, der diesen Brief an uns schreibt. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien müssen aus meinem Munde. Du aber sprichst, ich bin doch reich und habe alles und brauche nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir deshalb, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du sie anziehst und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die erziehe und züchtige ich. So sei nun fleißig und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Brief Jesu an seine letzte Gemeinde. Vielleicht der schwierigste Brief, den Jesus jemals geschrieben hat. Und der ist dazu noch an uns gerichtet. Denn wir gehören alle zu dieser letzten Gemeinde Laodicea auf dieser Erde. In der Offenbarung finden wir bekanntlich 7 persönliche Briefe Jesu an seine Gemeinden während der verschiedenen Zeitepochen von der Urgemeinde Ephesus bis zur letzten Gemeinde Laodicea. Eine weitere Gemeinde, also eine 8. Gemeinde, wird es nicht mehr geben, weil mit Laodicea Gottes Zeit der Gnade enden wird. Und genau in dieser Zeit leben wir. Deshalb heißt es von dem, der diesen Brief an uns schreibt, das sagt, der Amen heißt. Das heißt, der das Schlusswort über unsere Menschheitsgeschichte sprechen wird, unser Herr Jesus Christus. Laodicea heißt so viel wie Gemeinde des Gerichts übersetzt oder die gerichtete Gemeinde und bezieht sich auf die Stunde des Gerichts, in der wir seit 1844 leben, wie uns der Prophet Daniel in den Kapiteln 7 und 8 mitteilt. Bis das 2300 Abende und Morgen oder Jahre vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden, schreibt Daniel. Gemeint ist das seit 1844, wo die 2300 Jahre enden, im Himmel tagende Untersuchungsgericht über die Gläubigen. also irgendwann auch über uns, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Was in Gegenwart von Millionen Vertretern des ganzen Universums unter dem Vorsitz Gottes des Vaters stattfindet. Also ich denke auch heute, wo wir uns hier im Gottesdienst versammelt haben, tagt im Himmel das Untersuchungsgericht über die Gläubigen. Also etwas sehr Aktuelles, mit dem wir uns heute hier in der Predigt beschäftigen. Und vor allem etwas, was uns persönlich betrifft. Denn als Nachfolger Jesu stehen auch unsere Namen im Buch des Lebens. Ich denke, dass Jesus mit dem Gleichnis von der königlichen Hochzeit, ihr kennt das aus Matthäus-Evangelium, genau diese Stunde des Gerichts meinte, in der wir heute leben. In Matthäus 22 heißt es, da ging der König hinein, um die Gäste zu besehen. Oder wir könnten auch sagen, zu beurteilen. Und sah als da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an. Gemeint ist das Kleid der Gerechtigkeit Christi, was wir alle in diesem Gericht brauchen. Unser Anwalt und gleichzeitig auch unser Richter in diesem himmlischen Gericht ist Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, also für uns kein Fremder. Solches sah ich, schreibt Daniel, bis dass Stühle oder Throne gesetzt wurden und der Alte setzte sich. Das Kleid war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Sein Stuhl war eitel Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Daniel sieht hier den Vater, nur als ein strahlendes Licht wie Feuerflammen. Johannes in der Offenbarung, der die gleiche Szene, die gleiche Gerichtsszene sieht, kann ihn gar nicht beschreiben. Er sagt nur, auf dem Thron saß einer. Gemeint ist der Vater. Daniel fährt fort, 1000 mal 1000 dienten ihm. Das sind mal eben 1 Million Gerichtsdiener. Und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das sind 100 Millionen Gäste vom Universum. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher des Lebens wurden aufgetan. Daniel sieht hier also, wie gesagt, das seit 1844 im Himmel tagende Untersuchungsgericht über die Gläubigen in Gegenwart des ganzen Weltalls unter dem Vorsitz Gottes des Vaters. Und weiter schreibt er, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohns. Also unser Herr Jesus Christus, bis zu dem Alten und ward vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein Königreich hat kein Ende. Und Daniel beendet das Kapitel 7 mit dem geballten Satz, aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, also uns. Das Reich, das Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Bibel sagt uns voraus mit dem Ende des Untersuchungsgerichtes, von dem wir hier sprechen. Im Himmel beginnt eine neue Zeit. Die Weltzeit der Sünde, also unsere Menschheitsgeschichte, endet dann. Und das Reich Gottes beginnt. Und genau in dieser Zeit leben wir. Im atypischen großen Versöhnungstag, wenn wir an den Tempeldienst in Israel denken, dem Yom Kippur, dem höchsten Feiertag in Israel, wo die Menschen fasteten und beteten und ihre Sünden bekannten. In diesem Vorwiederkunftsgericht, Pre-Advent Judgment, also der ersten Phase des Endgerichtes Gottes, von dem Daniel uns berichtet und parallel auch Johannes in der Offenbarung, geht es um die endgültige Bestätigung unserer Erlösung durch unseren Glauben an das, was Jesus für uns persönlich am Kreuz getan hat. Das ist, wie gesagt, ein Ereignis, was sich nicht erst in Zukunft stattfinden wird, sondern jetzt, in unserer Zeit und was uns ganz persönlich, also unser Glaubensleben betrifft. Also etwas, was jeden von uns interessieren sollte, als Adventgläubige. Denn hier wird über unser ewiges Schicksal entschieden. In diesem Gericht brauchen wir das hochzeitliche Kleid der Gerechtigkeit Christi. Denken wir an das Gleichnis Jesu von der königlichen Hochzeit und dem Gast, der kein hochzeitliches Kleid hatte. Im Grunde ist es auch ein Gericht über die dreieinige Gottheit, die sich aus Liebe zu uns Menschen entschlossen hat, mit dem göttlichen Heilsplan fehlerhafte, schwache, sündige Menschen durch den Glauben wieder ins Reich Gottes aufzunehmen und ihnen erneut Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu geben, so als ob sie nie gesündigt hätten. So etwas hat es ja noch nie im Reich Gottes gegeben. Das ist das große Geheimnis der Bibel, was uns nun hier im Gericht im Leben jedes einzelnen Gläubigen vor dem ganzen Weltall dargestellt wird. Dein und mein Leben. Letztlich zur Verherrlichung Gottes und seines Liebesplanes der Erlösung. Darum geht es in diesem Gericht, wie in deinem und in meinem Leben die Liebe und Gnade Gottes gewirkt hat und uns zu erlösten Menschen gemacht hat. Das wird da mit unserem ganzen Leben im Gericht dargestellt. Das ganze Weltall nimmt mit Vertretern an diesem Gericht Anteil. Es geht um uns Menschen, aber es geht auch und vor allem um die Liebe Gottes, die mit dem Kreuz unsere Erlösung möglich gemacht hat und sich in einer Form dargestellt hat, wie das selbst die ungefallenen Welten noch nie erlebt haben. Mit dem, was am Kreuz geschah. Also wie weit die Liebe Gottes bereit sein würde zu gehen, um das Wunder unserer Erlösung möglich zu machen. Darum geht es in diesem Gericht. Doch in der Zeit, wo dieses Gericht im Himmel stattfindet und wo zunächst das Leben der bereits verstorbenen Gläubigen von Adam an dargestellt wird, und Christus mit seiner Gerechtigkeit für sie eintritt und sie endgültig freispricht, gibt es offensichtlich mit der letzten Gemeinde Jesu hier auf unserer Erde ein Problem. Also letztlich mit uns. Weshalb? Die Gemeinde Laodicea ist zwar nicht abgefallen, wie der größte Teil des Volkes Israel im Alten Testament damals, aber sie ist lau geworden. Jedenfalls nach dem Urteil des treuen Zeugen Jesus Christus. Das heißt, sie ist weder kalt noch warm. Was bedeutet das? Wenn uns kalt ist, dann spüren wir ein Bedürfnis nach Wärme. Wenn uns heiß ist, dann sehen wir uns nach Abkühlung. Aber im Zustand des Lauseins haben wir in der Regel keinen Wunsch nach einer Veränderung. Es scheint uns alles gut so, denn wir fühlen uns wohl. Ich bin doch reich und habe alles und brauche nichts. Doch Jesus sieht das offensichtlich völlig anders. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, muss ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was meint er damit? Jesus kann offensichtlich einen lauen Laodicea-Christen vor seinem Vater nicht vertreten, wenn sein Name aufgerufen wird. Denn es heißt in Offenbarung, nur wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was soll nun geschehen? Laodicea-Christen sind glücklicherweise, möchte ich hier sagen, ich habe das auch nicht immer so verstanden, nicht in der gleichen verzweifelten Lage wie die fünf törichten Jungfrauen, deren Lampen verlöschen, zu einer Zeit, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, ihre Lampen wieder mit Öl zu füllen, weil die Gnadenzeit zu Ende ist. Das trifft für die Gemeinde Laodicea offensichtlich noch nicht zu. Insofern ist die Botschaft an die Gemeinde Laodicea eher eine Botschaft der Ermutigung. Sonst würde Jesus nicht zu uns sagen, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Gemeint ist das Gold des Glaubens und der Liebe, von der wir so wenig haben, und weiße Kleider. Gemeint ist die Gerechtigkeit Christi, die wir alle brauchen, dieses hochzeitliche Kleid. Und Augensalbe. Gemeint ist die geistliche Einsicht, Wahrheit und Irrtum klar unterscheiden zu können. Wer diese Augensalbe des Geistes empfängt, weil er darum bittet, sieht sich zum ersten Mal so, wie er wirklich ist, so wie Jesus ihn sieht. Er erkennt seine Unvollkommenheit, seine geistliche Armut und sein Bedürfnis, von seiner geistlichen Mangelhaftigkeit geheilt zu werden. Ohne die Augensalbe des Heiligen Geistes erkennen wir das einfach nicht und werden wohl deshalb auch nicht um eine Veränderung unseres Lebens bitten und sie dann wohl auch nicht empfangen. Jesus möchte den lauen Zustand seiner Brautgemeinde unter allen Umständen wieder heilen. Insofern ist die Laodicea-Botschaft eine Hoffnungsbotschaft. umzukehren zur ersten Liebe. Ich habe das früher auch nicht so gesehen, weil sie so negativ klingt, irgendwie so hart mit dem Ausspeien aus meinem Munde. Das ist hart. Jesus möchte uns aber nur wieder für seine große Liebe gewinnen und so bereit machen für das Reich Gottes. Wie kann das geschehen? Wenn wir Christus in dankbarer Liebe für das Geschenk der Erlösung unser ganzes Leben unterstellen, dann verbindet sich unser Herz mit seinem Herzen. Unser Wille verschmilzt mit seinem Willen. Unsere Gedanken mit seinen Gedanken. Das heißt, wir beginnen, sein Leben zu führen. Das bedeutet es wohl, mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Wenn der Vater uns ansieht, dann sieht er nicht mehr uns, sondern seinen Sohn. Das möchte Jesus mit uns erreichen, wenn er sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Ich möchte in dein Leben. Ich möchte in dein Herz. Ich möchte in deine Gedanken. In alle Bereiche deines Lebens. Ich möchte dein Leben führen dürfen. Das ist Jesu persönliche Bitte an dich und an mich. Er klopft bei uns an und bittet um Einlass, ohne uns jemals zu zwingen oder zu drängen. Jene unter uns, die die Laodicea-Botschaft ablehnen, was wir hoffentlich nicht tun, stehen in der Gefahr, vom Feind getäuscht zu werden und das ewige Leben zu verlieren. Doch jene, die in Demut ihre persönliche Lauheit erkennen, empfangen eine neue geistliche Sicht und sind dankbar, dass der Herr ihnen ihre Fehler gezeigt hat. Sie geben ihren Stolz und ihre Überheblichkeit auf. Wir könnten auch sagen, ihre tägliche Kompromissbereitschaft. Und folgen Jesus in Sanftmut und Demut des Herzens als erlöste und fröhliche Menschen. Das wünscht sich Jesus von dir und von mir. Jesus will sicher nichts lieber tun, als uns mit seiner Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater und seinem heiligen Gesetz zu bekleiden und zu vertreten. Denn dafür war er ja am Kreuz für uns, also für dich und für mich. Aber wie gesagt, er kann es für einen lauen Christen einfach nicht tun. Warum nicht? Weil dieser gar kein Bedürfnis nach einer Veränderung verspürt. Ich bin doch reich. Kein Bedürfnis nach Reinheit des Herzens. Ich habe doch alles. Und danach Jesus immer ähnlicher zu werden und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Einfach aus dankbarer Liebe zu unserem Heiland, der alles, wirklich alles eingesetzt hat, um auch mich und dich zu erlösen. Darum geht es Jesus offensichtlich, dass wir unseren geistlichen Mangel erkennen. Wenn wir ihn nicht erkennen oder erkennen wollen, kann Gott ihn uns auch nicht nehmen. Im Grunde haben wir alle nichts, was uns vor einem heiligen Gott auszeichnen könnte. Gar nichts. Wir stehen mit leeren Händen und schmutzigen Kleidern vor ihm und bedürfen dringend das Geschenk seiner Gerechtigkeit, die Christus für uns am Kreuz erworben hat und die er uns so gerne schenken will, wenn wir ihn darum bitten und uns danach sehnen. Im Grunde ist das Evangelium so einfach und ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem ganzen Himmel uns Menschen gegeben, in dem wir sollen errettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Das Problem von Laodicea nennt uns Jesus in Vers 17: Du sprichst, ich bin doch reich und habe alles und brauche nichts. Laodicea lebt in einer religiösen Selbstzufriedenheit und merkt es nicht, dass sie damit ein Riesenproblem hat. Denn Jesus schreibt uns und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Du weißt es nur nicht und merkst es nicht. Was soll nun geschehen? Ich weiß, dass wir alle in der Gefahr stehen, ihr Lieben, die wir diese Worte hören oder lesen, dass unser Stolz dieses Urteil Jesu über uns von sich weisen könnte. Damit kann ich nicht gemeint sein. Ich nicht. Vielleicht sagen wir das ja nicht, aber wir könnten so denken. Das war schon einmal Luzifers Problem, damals noch im Himmel, als er Gottes Urteil über seine innere Entfremdung und allmähliche Auflehnung gegen Gott nicht akzeptieren wollte. Er wusste, dass Gott im Recht war, aber sein Stolz ließ es nicht zu, sich zu demütigen. Hesekiel schreibt über Luzifer, dem damals noch mächtigsten Engelfürsten im Himmel: Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Weil sich dein Herz aber überhob, dass du so schön warst und deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Vielleicht gibt es ja auch in uns solche Stimmen in Verbindung mit unserem Ich und unserem Stolz, die dazu neigen, das Laodicea-Urteil Jesu von uns zu weisen. Das bin ich nicht, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Nein, das bin ich nicht, ich bin besser. Wenn wir uns Jesu Wirken als Mensch hier auf unserer Erde ansehen, wie uns das Evangelium das schildert, dann waren es vor allem Menschen, die sich elend, arm, blind und bedürftig wussten, die Jesu Heil annahmen und so reich beschenkt und gesegnet wurden. So wie Paulus aus seiner eigenen Erfahrung schreibt, er schreibt: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Aber ich danke Gott, dass Jesus Christus es getan hat. Oder wie er sich besonders seiner Schwachheit rühmen konnte: Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne, schreibt der große Paulus in Demut über sich selbst. Und ich denke auch als Vorbild für uns, die wir mit Sicherheit weniger sind als Paulus. Die erste Seligpreisung Jesu in der Bergpredigt lautet ähnlich: Selig sind, die da geistlich arm sind. Also die wenig von sich halten. Denn das Himmelreich ist ihr. Stets waren es Blinde, Gelähmte, Trauernde, die Jesu Hilfe empfingen und glückliche Nachfolger Jesu wurden. Während die selbstzufriedenen und selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten von Jesus nichts empfangen konnten, gar nichts. In den Zeugnissen Jesu schreibt Ellen White: Je tiefer wir uns unter das Kreuz beugen, je größer wird unsere Sicht von Christus und je geringer von uns selbst. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, mit der ich lange gekämpft und gerungen habe und es hin und wieder immer noch tun muss, wenn mein Ich und mein Stolz sich wieder einmal auflehnen. Ich muss das von mir bekennen, persönlich. Obwohl ich diesen Weg schon über 60 Jahre bewusst gehe. Satan wird alles versuchen, ihr Lieben, die völlige Übergabe unseres Lebens an Jesus zu verhindern. Denn er weiß genau, dass er dann seinen Einfluss auf unser Leben völlig verliert. Aber nur dann. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Ruft uns Jesus jeden Morgen zu. Unsere Beziehung zu Jesus, unser Glaube an ihn als Herrn unseres Lebens, muss irgendwann vom Kopf ins Herz gelangen. Paulus beschreibt diesen Vorgang in seiner kompromisslosen Art mit den Worten: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Mit dem Gekreuzigtsein meint er unser Ich. Unseren Stolz. Viele wagen es nicht, sich völlig Christus zu übergeben und sind deshalb auch nicht bereit, selbst beziehungsweise mit ihrem Ich zu sterben. Christus wird wohl nie einen Patchwork-Charakter mit hauptsächlich ich selbst und ein bisschen Christus akzeptieren. Doch genau das ist die Situation der Laodicea-Gemeinde. Hauptsächlich ich selbst und ein bisschen Christus. In Testimonies, Band 3, auf Seite 254, las ich folgendes Zitat von Ellen White. Sie sagt: Mir wurde gezeigt, warum Gottes Volk sich in diesem Zustand geistlicher Blindheit und Lauheit befindet. Jetzt kommt's. Weil sie im Grunde keine Korrektur ihres geistlichen Lebens hören und annehmen wollen. Ich hoffe, das trifft für uns nicht zu. Dass wir keine Korrektur unseres geistlichen Lebens hören und annehmen wollen, weil unser Stolz das verhindert. Weiter schreibt sie, mir wurde gezeigt, dass wir ewige Dinge zu wenig schätzen. Alles, was wertvoll ist, sagt sie weiter, selbst in dieser Welt, kann nur durch Anstrengungen und Mühe erlangt werden. Sollte es anders sein, um einen himmlischen Schatz von unendlichem Wert zu erreichen? Sie beendet diesen Gedanken mit der Frage, könnte es sein, dass uns der Himmel zu teuer ist? Vielleicht nicht gerade sehr sympathische Gedanken. Aber sie kommen aus dem Herzen eines liebenden Gottes, der bereit war, alles zu geben, um uns wieder für seine Liebe zu gewinnen und für das ewige Leben. In Selected Messages, Band 1 auf Seite 121 heißt es, eine geistliche Erweckung ist unser größtes und dringendstes Bedürfnis als Gemeinde Jesu. Aber genau das versucht der Feind durch so viele interessante Ablenkungen dieser Welt zu verhindern. Sie stellt dann die Frage, wird es eine solche geistliche Erweckung der ganzen Gemeinde geben? Sie spricht hier von einer Corporate Conversion, also eine Erweckung der Gemeinde als Ganzes, und schreibt dann, so etwas wird es niemals geben. So wie im entscheidenden Augenblick die fünf törichten Jungfrauen erkennen, dass ihre Lampen verlöschen und sie die fünf klugen Jungfrauen bitten, ihnen Öl zu geben. Aber das funktioniert nicht. Keiner kann für seinen Bruder oder für seine Schwester glauben. Nicht einmal für seinen Ehepartner oder für seine Kinder. Letztlich stehen wir alle einmal alleine vor Gott. Nur unser Heiland Jesus Christus steht neben uns. Deshalb schreibt uns Paulus heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern übergib ihm dein Leben ganz. Das ist die Entscheidung, die Jesus von jedem von uns erwartet, dass wir ihm unser ganzes Leben unterstellen, auch unser Ich und unseren Eigenwillen. Bist du dazu bereit? Im Brief an seine Gemeinde Laodicea schreibt Jesus deshalb in Vers 18, wie schon erwähnt, ich rate dir sogar dringend, meine geliebte Gemeinde Laodicea, schreibt er, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und salbe deine Augen, dass du sehen mögest. Wir fragen uns, wie soll die Gemeinde Laodicea Gold und wertvolle Kleider kaufen, wenn sie doch arm ist? Hier lernen wir verstehen, dass die himmlische Währung eine andere ist als der Euro oder der Dollar. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Schlüsselwort, auf das es hier ankommt, heißt, wer da dürstet, der komme. Jesus weiß offensichtlich, dass er seine geliebte Gemeinde und Brautgemeinde Laodicea nur mit einer Art Schocktherapie aus der geistlichen Starre oder Lauheit herausführen kann. Ich bin doch reich und habe alles und brauche nichts. Deshalb sagt Jesus, wenn du nicht umkehrst und mein Urteil über dich annimmst, muss ich dich ausspeien und du verlierst alles. Das ist diese Schocktherapie, die Jesus anwendet, damit wir aufwachen. Doch im Innersten, ihr Lieben, das ist meine tiefe Überzeugung, ist die Laodicea-Botschaft eine Botschaft wahrer, leidenschaftlicher Liebe des Bräutigams zu seiner Braut, die er wieder zurückgewinnen will, unter allen Umständen. In Vers 19 schreibt Jesus, weil ich dich liebe, weil ich dich so liebe, muss ich dir auch etwas wehtun, damit du aufwachst und umkehrst. Es geht letztlich um viel, ihr Lieben. Es geht um unsere Hochzeit. Es geht, oder richtiger, um unser ewiges Leben. Der Brief Jesu an seine letzte Gemeinde auf dieser Erde schließt mit der großartigsten, finde ich, der großartigsten Verheißung der ganzen Bibel. Daraus erkennen wir, dass Gott noch einen herrlichen Plan mit uns hat, also mit dir und mit mir. Er schreibt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Dass wir als schwache und sündige Menschen uns einmal mit Jesus auf seinen Herrscherthron setzen dürfen, ist unbegreiflich. Luzifer hatte die gleiche Wahl, doch hielt sein Stolz ihn zurück. Diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Jesus endet seinen Brief an uns mit den Worten, wer Ohren hat, der höre und tue das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, übergib dein Leben Jesus Christus, und zwar bedingungslos und völlig. So wird er dich annehmen und dich sicher ins Reich Gottes führen. Und niemand darf dich aus seiner Hand reißen, denn du gehörst ihm dann ganz. Gottes Wort enthält Hoffnung und Ermutigung. Gott wartet darauf, dass wir sein Angebot annehmen, jeder von uns. Und möglichst heute und nicht erst morgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.